Folge Grün gesagt, dem Podcast des Grünen Kreisverbandes Wuppertal und der Grünen Ratsfraktion im Wuppertaler Stadtrat, ist Ann-Christin Lutz zu Gast, die anlässlich des Tages der Menschen mit Behinderung am 3.12. über das Leben mit Behinderungen aufgrund psychischer Erkrankungen spricht.
Dann ganz offiziell hallo, schön, dass du da bist und dich zur Verfügung stellst bei unserem wunderschönen Podcast über das Thema ja Behinderungen, Alltag mit Behinderungen, was kann man da noch verbessern zu reden. Ich bin Liliane Pollmann, aber vielleicht magst du dich erstmal vorstellen und sagen, warum du gern darüber reden möchtest.
Ja, ich bin Ann-Christin, bin 26 Jahre alt und bin 50% schwerbehindert. Genau, und deswegen dachte ich mir, ich bin zwar kein Profi und ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet, aber wollte es mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert.
Sehr cool. Mich freut es auf jeden Fall, dass du darüber reden möchtest. Und vielleicht fangen wir damit an, wie zeigt sich das in deinem Alltag? Also vor allen Dingen da, wo dir Steine in den Weg gelegt werden vielleicht oder wo du schon festgestellt hast, das ist nicht ganz so einfach, wie das bei anderen Menschen aussieht.
Nun, bei mir ist das so, ich bin nicht körperlich eingeschränkt. Also ich habe da irgendwie keine körperlichen Einschränkungen, keine körperlichen Behinderungen. Bei mir ist das alles psychisch. Ich habe mehrere sehr stark einschränkende psychische Erkrankungen. Und ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie sich das äußert. Tatsächlich habe ich das auch erst relativ spät mitbekommen, dass bei mir viele Sachen anders sind als bei anderen Leuten. Ich glaube, das geht vielen so. Tja, bestes Beispiel. Ich mache einfach mal ein Beispiel von heute. Selbstsabotage. Ich habe das Problem, wenn es zu gut läuft, baue ich mir selbst im Kopf Probleme oder rede mir so lange irgendwie ein, dass irgendwas wahnsinnig Schlimmes passieren wird, bis ich mich quasi selbst davon überzeugt habe und das dann eintritt. Also im Endeffekt kann ich nicht zulassen, ja, zufrieden oder glücklich zu sein, wo andere Leute vielleicht mal sagen würden, hey, das ist klasse, da freue ich mich total drüber. Ne, so klar kann ich das auch, aber nicht langfristig. Also ich kann nicht irgendwie stolz sein und denken, hey, ist alles gerade super. Das funktioniert nicht.
Auf jeden Fall hilfreiche Beispiele, um sich das so ein bisschen besser vorzustellen, weil, also zumindest als nicht behinderte Person, klar, irgendwie physische Behinderungen, die sieht man und bei den anderen Behinderungen sieht man es nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal schwierig ist, sich vorzustellen, wo denn da dann in Anführungszeichen das Problem ist und wie das dann aussieht.
Definitiv. Ich kann da nur sagen, ich habe das selber oft so erlebt, dass ich selbst merke, dass ich zum Beispiel manchmal, ich habe auch ein Problem mit Impulskontrolle oder dass ich Sachen so Oversharing, also ich erzähle dann zu viel und fall vielleicht bei Leuten mit der Tür ins Haus und ich habe ganz oft das Bedürfnis und mache das dann auch, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte, zu erklären, ja, das ist jetzt mein Problem, das liegt an mir, ich bin irgendwie krank, ich kann das nicht so gut oder ich habe das nicht so im Griff. Wenn ich irgendwie zu viel sage, dann sag mir das ruhig, ne, weil ich immer Angst habe, dass Leute einfach nur denken, hey, irgendwas stimmt mit dieser Person nicht, was ist mit ihr? Ne, und ich habe dann immer das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen.
Ja gut, aber das kann ich mir schon vorstellen, auch wenn man merkt, dass die anderen Leute denken, okay, irgendwas ist merkwürdig, dass man dann immer denkt, okay, ich muss mich erklären. Finde ich eine super spannende Perspektive, vielleicht tatsächlich auch nochmal von dem direkt persönlichen Kontext. Wie funktioniert das denn, wenn man zum Beispiel auf Behörden schaut oder so, ich sag mal, den ganzen administrativen Alltag und so Verwaltung, wie läuft das denn da?
Nun, da haben wir ein sehr großes Problem, würde ich sagen. Ich könnte nicht mal genau erklären, wie das läuft, weil es einfach so ein Chaos zwischenzeitlich ist, sehr undurchschaubar. Ich muss sagen, wie fange ich jetzt am besten an? Ich habe vor 2-3 Jahren erst den Behindertenausweis gekriegt. So, weil ich habe erst vor vier Jahren, das erste Mal den richtig, richtig großen Zusammenbruch gehabt, wo ich dann auch in die Klinik gekommen bin. Und dann war eben die Frage, ja, was machst du jetzt beruflich? So, irgendwovon musst du ja leben. Ja, gut, dann wurde mir in der Klinik, glaube ich, gesagt, dass ich Anspruch auf Rente haben könnte. Das war auch wieder so eine Sache, da wusste auch keiner genau, hat man Anspruch, hat man es nicht. Das ist wohl immer so eine Glückssache. Ja, dann begann halt dieser ganze Behördenkram. Ich weiß nicht mal genau, bei wem ich was hingeschickt habe. Denn das ging über ein Jahr, das war ein totales Chaos. Da musste man ständig irgendwas neu hinschicken, weil es eine Behörde verloren hat. Dann weiß ich nicht, dass man zum Beispiel zu einem Psychiater gehen muss, der nicht der eigene Psychiater ist, ist ja klar. Das kann jeder verstehen, dass man da irgendwo vielleicht mal hingehen muss zu einer Stelle. Aber das Ganze drumherum, diese ganzen Schreiben, von Ärzten, von Krankenhäusern überhaupt erstmal zu kriegen, die dann hinzuschicken, total viel auszufüllen. Dann gehen Sachen ständig verloren. Dann wird gesagt, das haben sie gar nicht geschickt. Und man denkt, ja, da habe ich doch alles abgegeben. Sie haben die anderen Dokumente doch auch, die dabei waren. Nee, haben wir nicht. Und ein sehr großes Problem, an das ich mich erinnere, war auch, dass ich tatsächlich keine Möglichkeit hatte, vom Krankenhaus meine Dokumente zu kriegen. Denn es ist wohl so, die Regelung, normalerweise hat man als Patient ja Einsicht in seine Akten, da nicht, also anscheinend kriegt man die nicht ausgehändigt. Warum, weiß ich nicht. Ich finde, man hat eigentlich als Patient auch Recht, seine Akten einzusehen. Tja, ging nicht. Also es war ein totales Chaos, war super stressig. Ich wusste nicht, kriege ich Geld, kriege ich kein Geld, mache ich jetzt hier dieses ganze Hickhack neben Therapie und neben dem erstmal wieder im Leben ankommen. Ne, kriege ich überhaupt irgendwas? Lohnt sich das in Anführungsstrichen? Ja, genau, das hat sich schwierig gestaltet. Tatsächlich den Behindertenausweis später zu kriegen, das war leicht. Das war leicht. Da war es dann aber auch, also vergleichsweise leicht. Ne? Da schickt man was zur Stadt und schickt die ganzen Sachen mit hier, diese ganzen Unterlagen vom Arzt und dann kriegt man den Schein zurück. Aber Rente kriegen und erstmal überhaupt bescheinigt kriegen, dass man krank ist oder dass man eine Behinderung hat. Das ist ein Problem, das ist schwierig.
Vor allem, also auch von dem, was du gerade angesprochen hast, gerade, dass das ja in einer Situation passiert, in der man nun wirklich nicht die Kapazitäten hat, sich irgendwie mit Behördenwust und Papier, keine Ahnung, Wüsten da auseinanderzusetzen. Tatsächlich, auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das so kompliziert ist, weil ich meine, offensichtlich gibt es ja diese Verrentungsmöglichkeit. Man sollte ja meinen, dass es dann irgendwie auch einfach ist, das zu beantragen, weil dafür ist es ja gedacht. Also das ist offensichtlich was, wo sich viel ändern muss, auch scheinbar innerhalb der Behörden, denn verstehe nicht so ganz, wie man Dokumente verlieren kann.
Das ist als jemand, der auch mal vor, ich weiß nicht wann, auch mal irgendwie ein paar Monate Arbeitslosengeld, eins, zwei, Arbeitslosengeld beantragt hat, kann ich sagen, das kommt viel, 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 viel häufiger vor, als man meinen möchte. Ganz skurril. Mein Vater, der hat auch Rente beantragt, bei dem war es dasselbe, da geht einfach total viel verloren. Ich hatte halt Glück, dass ich Rückhalt hier habe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Leute gibt, die nicht diesen Rückhalt haben oder die ihre Erkrankung oder irgendwelche plötzlichen Einschränkungen so aus dem Leben gerissen haben, dass sie erstmal überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit sich selbst oder auch, wie gesagt, gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen können. Wie sollen diese Menschen für sich sorgen? Wer soll das für die machen? Ne? Und das finde ich, geht nicht. Also das kann man nicht, das kann ein Staat oder das kann man einfach nicht so machen. Man kann nicht diese Leute, die eh schon am Boden liegen, sich selbst überlassen. Das geht nicht.
Völlig richtig. Ich finde es auch einfach, also einfach bei beiden Sachen, sowohl jetzt dem Arbeitslosengeld als auch erst recht dieser Rente. Ich meine, es ist ja da, um Leute zu unterstützen und dass man es ihnen dann so unglaublich schwierig macht, diese Unterstützung tatsächlich zu bekommen, obwohl es sie gibt, finde ich irgendwie, ja, verfehlt irgendwie so den Sinn dahinter. Also vor allen Dingen halt auch, glaube ich, oder finde ich das ganz erschreckend zu hören, insofern, dass ich mir halt auch nicht vorstellen möchte, wie viele Leute einfach nicht in der Lage sind, das alles durchzumachen, obwohl sie berechtigt wären und dann diese Leistung einfach nicht in Anspruch nehmen können.
Definitiv. Ich sage das jetzt auch als eine Person, die vorher Stress auch gewöhnt war. Also ich bin eigentlich Krankenschwester oder war Krankenschwester, jetzt ja nicht mehr. Und deswegen also mit irgendwie Papierkram und Wust und hin und her, das war mir jetzt nicht fremd. Aber das war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Aber ja, also wie gesagt, ich sehe das ja auch bei anderen Leuten und ich kenne auch andere Leute, die, wo ich persönlich sagen würde, die sind sehr viel kranker als ich oder sehr viel kränker als ich und die haben diese Rente nicht gekriegt und leben jetzt irgendwie von Grundsicherung, ja, also und dass das ein Witz ist, da müssen wir ja gar nicht von anfangen, ne? Also weiß ich nicht, würde ich nicht können. Also wenn ich mir vorstelle, man hat eh schon Probleme und ist dann noch diesem finanziellen Druck ausgesetzt, seine Miete zu zahlen und jetzt, wo alles teurer wird, irgendwie zu gucken, wie kriege ich denn mein Essen auf den Tisch? Nee.
Also zumal ja tatsächlich auch da man sich, glaube ich, nicht drüber unterhalten muss, dass der Satz, den es momentan da gibt, deutlich zu niedrig ist und definitiv nicht irgendwie einen in die Lage versetzt, ein adäquates Leben ohne Existenzsorgen zu führen.
Ja, definitiv.
Hast du denn außerhalb von diesem Behördenproblem, dass man diese Unterstützungsleistung, die es eigentlich gibt, gar nicht erst wirklich beantragen kann, entweder bei dir oder bei anderen noch andere Sachen gesehen, wo du sagst, okay, das funktioniert so nicht, das müssten wir dann ändern, das ist irgendwie völlig schräg.
Also vom Zwischenmenschlichen ja mal ganz weg, wo ich allerdings sagen muss, ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren wohl ziemlich gebessert hat, dass man als psychisch Kranker sehr viel akzeptierter ist. würde ich jetzt sagen. Ich bin so alt jetzt auch nicht, aber von dem, was ich so gehört habe, meine Mutter ist auch 80% schwerbehindert. Da hat sich die Wahrnehmung in der Gesellschaft wohl schon geändert. Ne, das war ja auch früher ein Tabuthema, da sprach man nicht drüber. Heute würde ich das, sehe ich das anders. Ich rede da zum Beispiel auch sehr gerne und sehr offen drüber, ne, weil ich einfach denke, es gehört halt dazu. Also es sind so viele Menschen psychisch krank. Warum soll man sich denn verstecken? Wenn man ein gebrochenes Bein hat, sieht es doch auch jeder. Also ist doch voll in Ordnung. Ja, wie gesagt, das in der Gesellschaft ist in Ordnung. Ja, was ich bei meiner Mutter erlebt habe, was vielleicht auch ein Problem sein könnte. Sie hat, wie gesagt, 80% schwerbehindert. Sie hat auch Rente und wollte jetzt aber nochmal irgendwie ein bisschen arbeiten oder irgendwie raus aus der Wohnung und einfach mal nochmal was machen. Ne, die ist um die 50, so zwischen 50 und 60 und wollte jetzt einfach nochmal irgendwas nebenbei machen. Es ging jetzt gar nicht ums Geld verdienen, sondern nur ums, ich will wieder irgendwie Teil der Gesellschaft sein und was tun. So, und ja, sie hat alle möglichen Sachen ausprobiert, bei irgendwie Pommesbuden mal Probe gearbeitet, also eigentlich Arbeiten, wo man wirklich denkt, da musst du nicht Jura studiert haben. Also das ist einfach vollkommen normale Arbeit, die sie auch absolut in der Lage ist zu tun. Ja, hat überall Absagen gekriegt. Jetzt nicht genau, die konnten jetzt nicht sagen, ja, wegen ihrer Behinderung, aber war schon irgendwo klar, woran es liegt. Dann habe ich tatsächlich irgendwann überlegt, ob es nicht möglich wäre, meine Mutter in eine dieser Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, sie da anzumelden, dass sie da irgendwie arbeiten kann. Vielleicht weiß ich nicht, da gibt es ja Einrichtungen, ne? Werkstätte, Schneidereien, alles Mögliche. Und wollte sie dann da irgendwie reinbringen, weil ich dachte, das ist ja auch ganz schön, dann kann sie da vielleicht was machen, sich irgendwie als Teil der Gesellschaft wieder fühlen, ne? Ein paar Leute kennenlernen, mal rauskommen. Und das war auch vollkommen skurril. Man müsste meinen, man kann sich da mit einem Behindertenausweis oder mit einem Schrieb vom Arzt oder was so, ich bin wirklich behindert, ich denke mir das nicht aus, mitarbeiten oder irgendwas tun. Das ist nicht der Fall. Das ist auch wieder irgendein Behördenwust, wo man von Behörde zu Behörde latschen darf, sich irgendwelche Zettel holen darf, damit man dann am Ende in diesen Werkstätten arbeiten darf. Also das hatte wirklich ein bisschen was von Asterix und Obelix hier, Passierschein A38. Das war völlig skurril. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist irgendwie, ich habe mit denen telefoniert, ich habe gesagt, meine Mutter ist 80% schwerbehindert. Die möchte irgendwie wieder was tun, die möchte wieder teilnehmen bei der Gesellschaft. Es geht nicht ums Geld verdienen.
Auch völlig verständlich und auch wieder was, wo ich ehrlicherweise nicht erwartet hätte, dass das so kompliziert ist, weil auch das wieder was ist, wo ich mir denke, das ist ja nun eigentlich was, was auch helfen soll. Wie kann es sein, dass man dann erstmal irgendwie wieder einen ganzen Behördenkrieg hinter sich bringen muss, um da dann tatsächlich sein zu dürfen und da arbeiten zu dürfen? Ich finde es auch ganz spannend, was du gesagt hast mit dem, ja, mit dem anderen Blick der Gesellschaft auf psychische Erkrankungen. Ich glaube auch, dass sich das verbessert hat und dass da offener darüber gesprochen wird. Ich glaube aber auch, dass es schon noch so ist, dass an einigen Stellen ja das so ein bisschen immer noch mit einem Stigma behaftet betrachtet wird. Also es ist, Menschen reden besser darüber und es gibt eine bessere Sichtbarkeit und es freut mich auch, das zu sehen, dass es tatsächlich so ist und dass inzwischen ja auch gerade teilweise Promis darüber reden, okay, hey, ich bin tatsächlich erkrankt. Aber vielleicht auch, ich weiß nicht, inwiefern du das aus der Zeit, in der du tatsächlich zum Beispiel in der Krankenpflege gearbeitet hast, sehen kannst. Aber gerade bei so stressigen Berufen ist meine Erfahrung, dass die Leute das doch noch mal viel vorsichtiger angehen und weniger darüber reden, wenn sie betroffen sind.
Da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, also es waren halt auch viele ältere Leute und ich glaube, da ist eben immer noch dieses Stigma drin, dieses, da spricht man nicht drüber. Tatsächlich fällt mir aber gerade ein, ich weiß nicht wo. Ich war auch ein paar Mal in der Tagesklinik, in der normalen Klinik, beim Psychiater, beim Psychologen. Irgendwo habe ich gesagt bekommen, dass ich mir zum Beispiel meine Diagnose oder eine meiner vier Diagnosen besser nicht irgendwo offiziell reinschreiben lassen soll oder dass das eben nicht so offiziell eine Diagnose ist, weil das Probleme geben kann mit meinem späteren Berufswunsch. Ich bin ja trotz meiner Rente jetzt nicht untätig, sagen wir es mal so. Ich habe ja hart dafür gearbeitet, irgendwie am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen zu können und auch wieder was zu machen. Ich möchte ja nicht für den Rest meines Lebens rumsitzen und Rente kassieren. Ich möchte ja auch mal irgendwann wieder was tun. Und da arbeite ich halt gerade dran, neben der Therapie. Und mein Ziel ist es, Medizin zu studieren. Und es ist tatsächlich so, das kann so sein, dass ich später irgendwann Probleme kriegen könnte bei der Jobauswahl oder beim Jobangebot, wenn da eben irgendwo drin steht, hat die und die, ich nenne es jetzt mal nicht absichtlich, die und diese Probleme oder hat diese und diese Einschränkung.
Das ist natürlich krass. Also vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass du ja tatsächlich in Therapie bist und dann, also so meine erste Intuition ist, Leute, die tatsächlich sich damit beschäftigt haben, die in der Therapie daran gearbeitet haben, sind dann vielleicht gerade für solche Jobs noch viel besser ausgestattet als Menschen, die bis jetzt einfach nicht damit in Kontakt gekommen sind, sich auseinanderzusetzen, woran sie vielleicht arbeiten müssten oder wie sie mit Sachen umgehen können, die sie belasten. Ja, finde ich tatsächlich erschreckend. Das vor allen Dingen auch, dass es so deutlich gesagt wird, so, okay, quasi überleg dir zweimal, ob du das offiziell irgendwo haben möchtest, diese Diagnose, obwohl sie da ist.
Definitiv. Und deswegen habe ich aber auch gesagt, die sollen das ruhig mit reinschreiben, weil ich persönlich, ich führe so einen kleinen Feldzug. Ich finde das halt, ich finde das geht eigentlich nicht. Das gehört doch dazu und man sucht sich das ja nicht aus. Also es kommt ja niemand irgendwie auf die Welt und ist plötzlich psychisch krank. Ne, das hat ja alles irgendwo seine Ursprünge und wenn sich da vielleicht mal ein paar mehr Leute in ihrer Jugend therapieren lassen hätten oder irgendwie sich damit beschäftigt hätten, dann hätte ich jetzt nicht das Problem. So, und warum soll ich mich denn schämen dafür? Ich kann mir das ja nicht aussuchen. Alles, was ich kann, ist damit leben und daran arbeiten. Und das tue ich. So. Und mir ist doch viel lieber, also als Arbeitgeber wäre mir doch viel lieber, ich habe da einen sitzen, der sagt, hör mal, so und so ist es. Ich tue mein Bestes. Ne? Ich weiß, ich habe hier und da vielleicht mal ein Problem, aber wir reden da offen drüber. Als dass ich da einen sitzen habe, der sagt, ey, alles super, alles klasse, mir geht's wunderbar. Und nach 2 Wochen ist er dann krank oder irgendwas passiert und dann kommt es irgendwann raus. Also das ist doch Blödsinn. Warum reden wir nicht direkt offen? Macht doch nichts, kann doch keiner was für.
Also finde es tatsächlich auch sehr bewundernswert, dass du sagst, so, nö, ich möchte das da trotzdem haben und ich möchte da auch offen mit umgehen, weil ich glaube, das ist es letztendlich ja auch, was es braucht. Also es hilft ja, wie du sagst, es hilft ja nichts, das zu verstecken, schon allein, weil man das nur zu einem gewissen Teil verstecken kann. Vor allen Dingen aber auch, weil es ja weder einem selbst noch den Arbeitgebern oder so hilft, dass wenn man es nicht weiß, sondern letztendlich ist es dann nur, ja, das funktioniert nicht oder man ist krank oder man reagiert in der Situation nicht so, wie man reagieren sollte, gerade jetzt mit Blick auf Medizin und schafft die Situation vielleicht einfach gerade nicht auszuhalten. Und das im Zweifelsfall einfach nur, weil man nicht offen gesagt hat, so, hey, das ist mein Problem, ich gehe aber damit um.
Wisst ihr was? Ich sage das jetzt hier auch. Ich habe Borderline, also ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ist nicht heilbar, damit kann man nur leben lernen. Ich habe eine Angststörung, Depressionen und eine posttraumatische Belastungsstörung. So, vor allem dieses Problem mit dem Borderline ist, dass das immer noch sehr stigmatisiert ist, weil bei Borderline haben sofort Leute Bilder im Kopf, ne? Und ob die jetzt der Realität entsprechen oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber wenn man das hört, denkt man natürlich sofort irgendwie an Leute, die sich, weiß ich nicht, die Arme aufschneiden oder Gott weiß der Himmel was tun. Und nein, das muss nicht zwangsläufig so sein. Also es ist wie bei jeder Persönlichkeitsstörung oder bei jeder Erkrankung, das setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen zusammen. Und das ist bei jedem auch ein bisschen anders ausgeprägt. Und deswegen kann man auch nicht über den Kamm scheren, der eine Borderliner ist so, der andere ist genauso. Also das ist ganz unterschiedlich. Und eben auch, wie man damit umgeht, ist auch ganz unterschiedlich. Ne? Und deswegen finde ich, kann man dann eben auch nicht sagen, diese Person wäre ein schlechter Arzt, nur weil sie vielleicht eine Persönlichkeitsstörung hat, für die sie nichts kann, weil sie als Kind irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht hat. Und im Gegenteil, ich nutze oder ich möchte in Zukunft das auch gerne zum Vorteil anderer nutzen. Denn ich würde wahnsinnig gerne irgendwann mit Menschen arbeiten, die ähnliche Dinge erfahren in ihrer Kindheit. Also sprich mit Kindern arbeiten oder mit Jugendlichen arbeiten, die Ähnliches erfahren und eben dafür sorgen, dass sie nicht erst mit, weiß ich nicht, 20, 21 dann plötzlich den großen Kollaps kriegen, und das ganze Leben ist quasi erstmal vorbei oder auf Halt gestellt. Das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Man kann auch mit diesen Erkrankungen was machen und ne, es muss nicht das Ende deines gesellschaftlichen und ja, arbeitstechnischen Lebens sein. Also es kann auch weitergehen.
Also ich kann mir vorstellen, dass es auch super hilft, das zu sehen. Also wenn man selber erkrankt ist oder vielleicht gerade erst festgestellt hat, dass man erkrankt ist, dann zu sehen, okay, nein, es geht danach weiter und man kann tatsächlich damit leben lernen und dann trotz, in Anführungszeichen, trotzdem was erreichen. Und deshalb finde ich das sehr, sehr cool, wie du damit umgehst und auch, dass du so diese persönliche Mission hast, quasi zu sagen, so, nö, da hört es jetzt nicht auf.
Das Ding ist, ich möchte es auch gar nicht kleinreden. Also es gibt bestimmt ganz viele Leute, die da sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten auch haben. Also ich kann es ja an mir selber sehen. Das ist ja alles auch nicht immer so schön einfach und nett, wie ich das jetzt hier gerade vielleicht darstelle. Das ist halt wahnsinnig anstrengend. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Und bestimmt braucht der eine auf seinem Weg viel länger als der andere. Das kommt halt immer darauf an, was man erlebt hat. So, aber ich finde, niemand sollte sich deswegen irgendwie als weniger wertvoll oder als weniger Teil der Gesellschaft fühlen. Vor allen Dingen nicht, wenn man irgendwie vielleicht von anderen Menschen suggeriert bekommt, du bist irgendwie falsch, wie du bist, oder das solltest du vielleicht besser nicht auf deine, in deine Akte schreiben lassen oder sonst was. So, nein. Nein, Mann, das gehört zu uns jetzt einfach dazu. Wir müssen damit leben. Also sollen die anderen, ne, uns gefälligst das nicht noch schwieriger machen, als es eh schon ist. Und es ist wahnsinnig schwierig. Es ist fürchterlich, wenn dein Problem oder dein Feind in Anführungsstrichen dein eigener Kopf ist. Und du hast keinerlei Kontrolle oftmals über das, was dein Kopf veranstaltet. Das ist wahnsinnig anstrengend, weil da kann man nicht, ne, ein Bein könnte ich abschneiden, aber mein Kopf kann ich nicht abschneiden. Das ist, wie es ist.
Du sagst gerade genau, es ist noch schwieriger machen und ein paar Sachen haben wir angesprochen. Gibt es noch irgendwas, wo, abgesehen von dem Stigma oder diesen Behördenchaos, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, nee, da wird einem das Leben wirklich schwieriger gemacht, als es sein müsste?
Also mir persönlich fällt jetzt nichts ein. Es gibt aber mit Sicherheit noch ganz viel, was man ändern könnte. Ich glaube, man müsste dafür verschiedene Menschen fragen. Also ich kann ja jetzt auch nicht davon sprechen, nicht für Menschen sprechen, die zum Beispiel eine körperliche Einschränkung haben.
Gibt es spontan noch irgendwas, wo du denkst, das wäre cool anzusprechen oder das sollte man ansprechen?
Was kann ich sagen? Ich kann ja jetzt nur für die Menschen sprechen, die psychisch erkrankt sind. So. Und es ist voll okay. Das ist eigentlich das, was ich den Leuten gern mitgeben möchte. Es ist okay. Es ist voll okay. Man muss nicht alles immer hundertprozentig sofort können. Man muss nicht sofort alles umsetzen können. Es ist ein wahnsinnig langer und oft auch wahnsinnig schwerer Weg. Und es ist auch in Ordnung, wenn man mal irgendwie auf dem Weg irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht einen Rückfall hat oder im Nachhinein merkt, Mensch, da habe ich mich aber jetzt mal irgendwie ganz schön daneben benommen. Das ist voll in Ordnung und das ist menschlich und man ist deswegen irgendwie nicht weniger wert und man braucht sich auch nicht dafür draußen zu schämen. Denn ich finde, Leute, die einen dafür verurteilen, für etwas, was man nicht kann und wo man sowieso schon wahnsinnig dran zu knabbern hat, das sind die Leute, die halt wirklich vielleicht mal gucken sollten, dass sie ihr Verhalten ändern und nicht die Menschen, die ihr Bestes geben, jeden Tag irgendwie durchs Leben zu kommen. Das wollte ich nur sagen.
Das ist ein super cooles Schlusswort und deshalb werde ich auch nichts mehr weiter dazu sagen, sondern einfach dir Danke sagen für das Gespräch.
Ja, danke schön. War schön dabei zu sein.
Der Podcast Grün gesagt ist ein gemeinsames Projekt des Grünen Kreisverbandes Wuppertal und der Fraktion der Grünen im Wuppertaler Stadtrat. Für den Inhalt dieser Folge ist der Grüne Kreisverband verantwortlich.